Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen. Hier ist Euromission, dein ESC-Podcast, dein Chefsache-Podcast, könnte man auch sagen. Denn wir sprechen nicht nur über den Eurovision Song Contest, sondern in dieser Woche auch ganz intensiv über Chefsache ESC 2025, den Vorentscheid von unserem Chef Stefan Raab.
Obwohl wir ja in der Show im Halbfinale gehört haben, da gab es einen anderen Chef, ne?
Ja, stimmt, da aus dem Publikum hat sich einer gemeldet. Ne?
Ja.
Ja. Ja, Johannes, hier im Podcast bist du ja mein Chef. Erzähl mal, was wir heute machen.
Nee, wir sind noch schön demokratisch hier. Wir beschäftigen uns heute mit den letzten drei verbliebenen Teilnehmern fürs große Finale der Chefsache ESC. Und zwar mit Cosby, dann beschäftigen wir uns mit Leonora und mit Abba und Tünner.
Genau, denn wir haben in den letzten zwei Folgen unseres Podcasts schon alle anderen Teilnehmenden gecheckt und mal auf Herz und Nieren geprüft, die Songs uns angehört und besprochen, was für ein Potenzial die wohl beim ESC mitbringen können. Dürft ihr euch sehr, sehr gerne anhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ihr dürft uns natürlich auch gerne immer kontaktieren und uns auch Bescheid sagen, wer ist denn euer Favorit im Vorentscheid? Das müssen wir nämlich hier ja auch noch klären, Johannes.
Ja, das würde mich auch sehr interessieren, was bei euch besonders gut ankommt. Und wir werden uns natürlich auch äußern, was unsere Lieblinge sind. Aber genau, das machen wir in unserer regulären Folge.
Ja, da erzählen wir euch gleich auch noch, wann die genau veröffentlicht wird. Jetzt starten wir erstmal mit dem letzten Teil des Songchecks. Und zwar beginnen wir mit Cosby.
Cosby ist eine Band aus München, die 2014 mit den Auftritten begann. Also die gibt es schon eine ganze Zeit lang, jetzt über 10 Jahre. Finde ich, ist für einen Künstler auch irgendwo ein Zeichen, wenn er es schafft, ein Jahrzehnt irgendwo unterwegs zu sein mit seiner Musik. Und die machen eine sehr interessante, so ein Pop-Rock, würde ich sagen. Und sie haben als Frontfrau eine Sängerin tatsächlich. Elton verglich das in der Show so ein bisschen mit Avril Lavigne zu den guten Zeiten. Hat auch irgendwo was davon. Aber im positiven Sinn gesehen, ich finde, was bei der Band sehr auffällig war in den Shows, die man jetzt sehen konnte, war, dass sie nicht nur den Song im Vordergrund haben, wie viele Bands ja immer wieder nur den Song haben, sie verstehen den Auftritt sozusagen als Gesamtkunstwerk. Das war so mein Eindruck. Von Outfit bis Performance, hin zum Song selber, aber hin mit der Stimme, mit Emotionen im Gesicht auch spielend, ganz faszinierend, und ich finde das Wort Gesamtkunstwerk hier sehr passend.
Ja, Cosby finde ich toll, weil man hat relativ schnell gesehen, das ist eine Band, die ja einen total großen Zusammenhalt versprüht.
Mhm.
Zudem Signature-Elemente, die haben immer und überall ein Stern dabei.
Ja.
Das ist aufgefallen, auf den Outfits und auch im Bühnenbild war das dann tatsächlich im Halbfinale so, dass ein Stern oder mehrere Sterne gezeigt wurden. Ich meine sogar, es wurden Plakate hochgehalten, wo auch der Stern drauf war. Auf den Outfits der Bandmitglieder und so weiter. Teilweise ja auch sehr sexy, diese Outfits, mhm, muss man sagen. Und auch sehr ESC-like.
Ja, die, oder, konnten so beim ESC schon getragen worden sein, diese Outfits. Würde nicht auffallen.
Ja, also schon fast so eine Art Arbeitskleidung, die da tragen.
Im positiven Sinne. Ne?
Ja, genau, das meine ich. Also man merkt, die sind sehr etabliert. Die versprühen eine Sicherheit und die bringen ganz viele Elemente mit, die sie, glaube ich, auch bei Live-Auftritten auf der Bühne haben.
Vom ersten Song tatsächlich, der für mich noch so ein bisschen rockiger gewesen ist, ein bisschen mehr Kante hatte, ging es jetzt in eher die emotionalere Schiene tatsächlich. Auch wenn man den Signature, diese Signature-Musikrichtung, die man hatte, auch ganz klar wieder hören konnte. Man konnte von der Musik schon hören, wenn man nur die Musik hörte, das ist der Song von Cosby. Und das fand ich auch wieder faszinierend, weil ich finde, das ist keine Negativsache, sondern was Positives. Und es ging um ihren verstorbenen Vater, dass er das alles so nicht mehr miterleben kann und sie zurückgelassen wird sozusagen von ihm durch seinen Tod, dass sie noch da ist und dass sie irgendwie das mental aufarbeiten wollte. Also es ist ein sehr emotionaler Song, Und das habe ich tatsächlich auch gefühlt.
Also erstmal finde ich, es ist, glaube ich, ein riesiger Schritt, so ein emotionales Thema, eine Geschichte, die man selbst erlebt hat, die sehr intim ja auch ist, auf die Bühne zu bringen, das dann auch noch auszuwählen, um es für den ESC-Vorentscheid musikalisch darzubieten.
Ja.
Also Chapeau, da ziehe ich meinen Hut vor. Das ist, wenn es mit sehr, sehr viel Emotionen verbunden ist, ist es, finde ich, ja auch immer ein Risiko, weil man sich ja eventuell dann auch in eine Emotionalität begibt, die man vielleicht auch gar nicht kontrollieren kann.
Mhm.
Von daher finde ich das Thema sehr gewagt, aber ich finde es auch sehr, sehr gut auf der Bühne umgesetzt. Ich habe mir vorher die Studioversion angehört und fand es schon sehr interessant und auch von der Melodie und auch, man merkt schon, dass da ein emotionales Paket auf einen zukommt. Es war aber dann auf der Bühne, und das ist ja für so eine Live-Band, die ganz viel live macht, dann nochmal, also ein großes Kompliment, man hat es noch 10-mal intensiver mitbekommen können, ich zumindest in der Halle, als ich da saß. Ich war sehr, sehr geflasht, also ich musste mir auch das eine oder andere Tränchen aus dem Augenwinkel wischen, weil es wirklich, die Emotion ist rübergekommen.
Und das fand ich auch am Fernsehbildschirm. Also man hat diese Emotion gemerkt und gefühlt. Und wenn man das schafft, diese Emotion über den Fernseher hinüber zu transportieren, finde ich absolut grandios und faszinierend. Und das ist auch der Moment, der jedes Jahr beim ESC erzeugt werden kann. Dieser emotionale Moment, an den man sich erinnert. Fast jedes Jahr oder spätestens jedes zweite Jahr hat man diesen Emotionsmoment, wenn es einem Künstler gelingt, das einem zu projizieren über den Fernseher.
Wir haben da gestern auch schon drüber gesprochen, als wir über andere Kandidaten gesprochen haben, dass es ja auch immer so eine Lücke gibt, die man mit bestimmten Songs füllen kann. Und dass ein ESC-Publikum, klar, in der großen, breiten Masse immer sehr viel Unterhaltung und die Klischees erwartet, von Windmaschine bis, was weiß ich, früher noch toupierte Haare, Outfitwechsel und so weiter. Aber dass gerade der Reiz des ESC es ja mittlerweile ausmacht, dass das, was über dieser Fassade liegt, auch von teilweise sehr erfolgreichen Künstlern, die ja diese Klischees bieten, das, was darunter geboten wird. Und wenn du eine Emotion so auf die Bühne bringst, dass du es sehr, sehr authentisch trotz des ganzen Drumherums präsentieren kannst, dann sind genau das die Lieder, die dann den großen Erfolg bringen. Selbst aus Deutschland haben wir das beste Beispiel mit Michael Schulte von 2018, der ein ähnliches Thema besungen hat und so bei sich selbst geblieben ist, so authentisch das Ganze vorgetragen hat, obwohl es der ESC ist, weil das muss man ja auch sagen, man kommt ja schnell in dieses höher, schneller, weiter Ding. Wenn man sich da auch in Konkurrenz begibt mit so vielen anderen Künstlern, wenn das passiert, dass man seine Authentizität nicht verliert, sondern man selbst auf der ESC-Bühne ist und seine Geschichte erzählt, dann wird das zu einem Diamantenmoment, wie ich finde. Und ich habe gestern gedacht, der Band, der traue ich das zu.
Ja, das habe ich auch gedacht. Also, dass die das auf der großen Bühne auch replizieren kann, was sie auf der kleinen jetzt hier schon geschafft hat. Und ich finde, die machen das mit einer sehr sympathischen Art und Weise. Also, die wirken wie du und ich von nebenan, aber gleichzeitig so mit diesem Talent gesegnet, dann auf die Bühne gehen zu können und dann Stars da zu sein. Stars mit den Outfits. Passt das genau auch noch? Nee, aber wirklich auf dem Boden geblieben. Ich glaube, das ist zumindest der Eindruck, der sich über den Fernseher so vermittelt. Andererseits glaube ich auch, und nochmal hinzuzufügen zum Thema, es ist ja auch irgendwo so, da wenn man so ein Thema hat und man nimmt den Song dann als ESC-Song, man muss sich ja damit auch dann auseinandersetzen. Wenn man den Vorentscheid gewinnt, muss man bis Mai diesen Song immer wieder singen, immer wieder proben, immer wieder üben, immer wieder dran feilen, wie er präsentiert wird. Man muss sich immer wieder mit dem eigenen Thema auseinandersetzen. Und ich glaube, gerade wenn das so ein schweres Thema ist, ist das nicht leicht. Deswegen finde ich das auch sehr, sehr mutig. Das ist mein Punkt, den ich hier auch nochmal anbringen muss. Ist ein sehr mutiger Schritt. Aber man hat gesehen, Michael Schulte hat das auch geschafft.
Ja, und Cosby haben einen Vorteil im Gegensatz zu Michael Schulte. Sie sind Informationen, sie sind zu viert. Man muss das nicht alleine verarbeiten, sondern das ist ja ein Song, der von einer ganzen Gruppe getragen wird. Und das fand ich halt eben toll, auch zu sehen, wie die zusammen auch agieren, auch als das Lied vorbei war, wie die sich zusammengestellt haben. Also klingt vielleicht doof an dieser Stelle, aber ich finde das so wichtig, dass man sich auch geschlossen präsentiert. Habe ich bei den anderen Bands ja auch schon erwähnt und zeigt, das sind wir, das ist unser Song. Obwohl ja auch der Raum geboten wird, dass gerade die Frontsängerin auch ihren Emotionen freien Lauf lassen kann. Und trotzdem nimmt man, wie ich finde, immer alle auch komplett geschlossen als Band wahr.
Das stimmt, das habe ich auch. Aber das macht ja auch erfolgreiche Teams und in dem Fall so eine Band aus, dass jeder seine Stärken irgendwo präsentieren kann und es gar nicht darum geht, dass der eine oder der andere so stark im Vordergrund steht, sondern jeder bringt seine Stärke mit hinein und das gibt das viel, viel stärkere Gesamtgefüge. Das ist auch beim Fußball der Verteidiger, der vielleicht nicht glänzt während des gesamten Spiels, aber der die Null hinten hält. Der glänzt vielleicht nicht wie der Stürmer, der die drei Tore schießt, aber der ist genauso wichtig. Und das ist es hier vielleicht auch mit dem Gitarristen oder dem Schlagzeuger.
Ja, und ich finde, es gibt so ein, zwei, drei Acts, wo ich sage, da kann ich nicht einschätzen, wie das Publikum abstimmen wird, weil ich so viel Potenzial auch darin sehe und so sehr hoffe, dass das Publikum das auch sehen wird. Und da gehört Cosby bei mir auch dazu. Ich bin total gespannt, ob die Emotionalität dieses Songs, die ich so wahrgenommen habe und du ja auch, und wir saßen ja an unterschiedlichen Orten, ich im Publikum und du am Fernseher, ob das auch von der breiten Masse angenommen wird. Ich würde es mir so sehr wünschen und bin da total gespannt auf die Auflösung des Televotings.
Ja, das ist irgendwie so einer dieser Kandidaten, über die wir auch schon gesprochen haben irgendwo, bei denen man gar nicht erwarten kann, wie kommt das jetzt beim Televoting im Endeffekt an. Auch da sehe ich eine große Bandbreite von einem der hinteren Plätze bis einer der ganz vorderen Plätze. Ist da alles drin?
Ja, also ich muss auf jeden Fall mein Handy mit in die Halle nehmen, weil vielleicht werde ich den einen oder anderen Anruf tätigen, sag ich mal jetzt einfach so. Mir gefällt das sehr, sehr gut.
Ja, mir auch tatsächlich. Ich möchte Cosby sehr, sehr viel Glück für den Finalabend wünschen. Toi, toi, toi.
Ja, von mir auch ganz, ganz liebe Grüße. Ich freue mich, euch dann am Samstag nochmal live in der Halle erleben zu können. Viel, viel Erfolg. Und dann switchen wir weiter. Die vorletzte Kandidatin haben wir jetzt. Wir sprechen jetzt über Leonora mit The Bliss. Und Leonora hat schon in Show 1 die Jury begeistert. Sie ist Musikerin, 24 Jahre alt und studiert Songwriting. Das war ja in der Halbfinalshow, wurde das auch nochmal in den Vordergrund gestellt. Leonora spielt Klavier. Ich habe letztens ein Interview gelesen, da erzählt sie, dass sie aus einer ganz musikalischen Familie kommt, mit ihrem Bruder schon ganz, ganz früh musiziert hat, dass auch der Vater ein großes musikalisches Vorbild ist, der die Kinder irgendwie an die Musik und an die verschiedenen Instrumente herangeführt hat und dass es eigentlich, so wie sie das beschreibt, keinen anderen Weg gab in ihrem Leben, als musikalisch tätig zu werden. Und das ist schon mal erstmal, wenn man das hört, das als Grundlage hat, finde ich das immer großartig, dass dann jemand auch seinen Weg geht. Ja, und alles daran setzt, seine Träume wahr werden zu lassen, was ja auch für MusikerInnen, das ist ja auch so, gerade auch in der deutschen Musikindustrie, nicht immer einfach ist, oder?
Nee, ich glaube tatsächlich das nicht. Und ich finde tatsächlich, dass sie sich irgendwie eine gewisse Leichtigkeit bewahrt. Finde ich, wenn man diese Einspieler gesehen hat oder sowas. Und vielleicht auch so selbst für sich selbst begreift, wie gut sie in diesen Dingen ist, die sie macht. Das fand ich ganz spannend. Dass das, dieser Prozess im Prinzip durch diese Show vielleicht jetzt angestoßen worden ist. Dass diese Selbstrealisation da ist. Was kann ich als Künstlerin und als Songschreiberin? Meine Güte, ich bin auf einer Welle und auf einem Level mit den Leuten, die ich sonst vielleicht nur aus dem Fernsehen kenne.
Und das Ganze irgendwie verpackt, sehr, nicht falsch verstehen, normal, würde ich sagen. Ich finde, sie wirkt so auf dem Teppich geblieben. Also, und das als riesiges Kompliment halt auch, ne? Ich war ja mit einer Freundin beim Halbfinale, mhm, und dann sind wir dahergelaufen, haben Studio 8 gesucht. Wir haben es natürlich nicht gefunden, was an mir liegt und meinem Orientierungssinn. Aber dann sind wir dahergelaufen und auf einmal haben wir eine Traube von Menschen gefunden, die draußen stand, bevor man dann da reinging an Studio 8. Und dann sage ich noch zu meiner Freundin, sag so, guck mal, da ist Leonora, die tritt gleich an. Die so, was? Wieso steht die da? Sag so, die unterhält sich mit den Leuten. Also so, es wirkt so alles so sehr auf dem Boden geblieben. Und das finde ich einfach, das finde ich an Menschen immer schön.
Ja, als wenn es so abgehoben ist, das Ganze, ne?
Genau, und das passt auch sehr zum ESC, denn wir sind ja auch oft auf ESC-Partys unterwegs. Und wie oft sehen wir dann auch InterpretInnen mit einem Bier in der Hand auf irgendeiner Party und die stehen da und quatschen mit den Leuten und man merkt so, genau, die gehören einfach zu uns. Also es unterscheidet uns gar nichts und das liebe ich, wenn Künstler das rüberbringen. Und so habe ich das auch bei Leonora wahrgenommen, vor Studio 8, aber auch im Einspieler und auch auf der Bühne. Ein sehr konzentrierter, professioneller Mensch, aber der halt eben auch, ja, mit der Betonung auf Mensch.
Ja, und das finde ich, ist ja eine ganz tolle Charaktereigenschaft, ne? Weil ich glaube, dass man ja auch dazu neigt, gerade wenn der Erfolg da ist, sie ist ja jetzt schon eine Show weitergekommen, hat da auch Anerkennung dafür bekommen, etc., dass man dann alles auf sich nur fokussiert in dem Moment, dass man sagt, ach nee, ich konzentriere mich jetzt auch einfach, dass der Auftritt heute Abend gut wird, ich brauche jetzt mit niemandem groß quatschen, es stimmt eh heute noch keiner ab, so vom Ganzen, sondern einfach, ich genieße das, diesen Moment, und ich bin einfach freundlich zu Leuten, weil es einfach mein Naturell ist.
Ich weiß gar nicht, ob man das gesehen hat, aber die KünstlerInnen wurden ja dann kurz interviewt nach dem Auftritt und dann gingen sie zurück. Und Leonora hat zum Beispiel auch für die Heavy Tones, für die Band nochmal applaudiert, so, als sie runtergegangen ist von der Bühne. Ich weiß, ich habe das jetzt gar nicht bei allen anderen beobachtet, bei ihr ist mir das aber besonders aufgefallen. Also auch die Wertschätzung, wenn man auch im Blick hat, diese Leistung gebührt ja auch mehreren Menschen, ja, vor und hinter der Bühne. Und das fand ich eine ganz tolle Geste.
Ist es ja auch. Und ich glaube, dass das in irgendeiner Form auch einen guten Menschen ausmacht, das irgendwo würdigen zu können. Nicht nur, dass ich im Vordergrund, auch hier der Fußballvergleich, nicht nur der Stürmer, der die 3 Tore schießt, sondern auch der vielleicht die Trikots wäscht und die Getränke zur Seite stellt, der ist auch für den Erfolg mitverantwortlich, genauso wie den, der den Platz mähen kann, dann jeden Tag. Beziehungsweise, wann er gemäht werden muss. Aber verstehst, was ich meine. Das ist ein großes Team, vom Busfahrer angefangen. Und hier auch. Der Künstler steht ja nicht alleine auf der Bühne, gerade mit einer Liveband. Wenn die Liveband ihn hängen lässt, dann klingt es auch doof. Also dementsprechend wertschätzen von anderen Leuten, auch wenn man selber im Mittelpunkt steht, ist eine tolle Charaktereigenschaft.
Und das hat sie, glaube ich, sehr, sehr im Blick, weil sie ja eben auch studiert ja Songwriting. Sie kommt ja auch aus der, von der Quelle quasi her. Ja. Oder wird auch einen sehr, sehr guten Einblick in Songwriting und in Musikproduktion haben und hat dann eben vorgestellt ihren eigens komponierten Song The Bliss.
Interessanter Song. Mochte ich vom Klang, gab ein wohliges Gefühl.
Und ich liebe das ja, wenn Menschen, wenn sie ein Instrument beherrschen, das mit auch auf der Bühne präsentieren. Wenn man sich vorstellt, einer der größten Auftritte wahrscheinlich im Leben, unterstelle ich Leonora jetzt einfach mal, bestimmt nicht der letzte, aber sicherlich auch ein Highlight in der musikalischen Karriere. Und wenn man ein Musikinstrument dann beherrscht, das war ja bei vielen tatsächlich so, unter anderem auch bei ihr, dann soll man das natürlich auch mit auf die Bühne bringen. Das ist ja so ein tolles Talent, wenn man ein Musikinstrument so gut beherrscht. Das war schon mal das Erste, was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist.
Und gleichzeitig zum Song auch passend, nicht dauerhaft am Klavier.
Das ist ja wiederum typisch ESC. Also das kann man ja nachher wunderbar auch so eine Playback-Performance einbauen, weil beim ESC muss man ja immer dazu sagen, spielt man ja sein Instrument dann nicht mehr live. Von daher kann man sich das dann ja auch sehr gut erlauben, das Klavier zu spielen und dann zu stoppen. Beim ESC ist es dann ja sogar so, dass es dann automatisch weiterspielt. Das war jetzt beim Halbfinale nicht so, ne? Und beim ESC kann man auch ein rundes Klavier bekommen.
Ja. Und zur Not auch ein rundes E-Piano.
Ja, alles gar kein Problem.
Ja. Ja, fand ich sehr, sehr cool. Man hat gesehen, wie viel musikalisches Talent wirklich in ihr steckt. Und ich fand, der Song passte auch zu ihr. Also da hat sie auch wirklich genau einen Song sich selbst auf den Leib geschnitten.
Ja, und das geht so wieder in die Richtung so richtig eingängiger Pop, würde ich sagen.
Tatsächlich bei dieser Komposition, egal wie erfolgreich sie selbst als Künstlerin wird, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auch für andere schreiben wird. Und zwar für sehr große Namen. Weil ich glaube, da ist ein gewisses Talent, war da ganz klar zu merken.
Das hat die Jury ihr ja auch attestiert. Also da gab es ja große Lobeshymnen auf das Gesamtkunstwerk und auch eben auf die Technik des Schreibens, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dass das auch sehr in den Vordergrund gestellt war. Wurde dann natürlich auch mit der Finalqualifikation belohnt.
Ja.
Und wenn wir dann Richtung Eurovision Song Contest blicken, sollte Leonora für diese Sendung ausgewählt werden, dann ist natürlich die Bühne viermal, fünfmal so groß. Man kennt sie ja jetzt mittlerweile auch schon, das, was da in Basel geboten werden wird. Könntest du dir auch vorstellen, dann Leonora mit einem Klavier?
Ja, ich glaube schon, aber ich wie in im Vorentscheid auf jeden Fall nicht dauerhaft. Also eine Strophe, danach reicht's. Danach muss was anderes passieren, weil ich finde, dafür ist dieser Song nicht klavierlastig genug, weil er halt zu viel andere Facetten auch irgendwo noch zeigt, als dass ich mich wie bei Arcade oder auch bei Playing with Numbers von Molly Sterling, damals einer meiner Favoriten damals, deswegen erwähne ich ihn jetzt einfach mal, dass man so die ganze Zeit beim Klavier bleiben kann. Also dafür ist mir das nicht prägnant genug, sondern muss mehr Facetten zeigen und tat es ja auch beim Vorentscheid dann schon mal.
Ja, und was ich auch wichtig finde, ist, wir haben ja jetzt ganz lange darüber gesprochen, allein durch diese Sympathie, die von Leonora ausgeht, da sind wir wieder so ein bisschen beim Lena-Effekt und bei vielen anderen KünstlerInnen, die das auch haben, wenn du die Kunst beherrschst, das Publikum abzuholen, und dazu musst du vom Klavier aufstehen und in die Kamera gucken und ein bisschen vielleicht auch in die Crowd reinlaufen und die Bühne für dich nutzen. Wenn dieser Funke überspringt und die Motivation, die man hat und dieses Positive, was Leonora mitbringt und dieses sehr, sehr Menschliche, dann kann da der Funken überspringen. Und ich glaube, da würde ich mein Hauptaugenmerk auch spätestens ab Minute 2 des Liedes drauf legen.
Ja, ich glaube es auch. Und so muss sie dann auch beim Publikum ankommen. Ich habe übrigens einen Kommentar von einer Arbeitskollegin gehört, die Show geguckt hat.
Ja.
Die fand Leonora von allen mit Abstand am besten in der Kennenlernrunde tatsächlich. Und sagte auch vor allen Dingen, dass sie sehr sympathisch gewirkt hätte. Also das deckt sich ja dann sozusagen.
Guck, eine Stimme konnten wir dann also schon einfangen. Plus unsere beiden sind ja schon mal 3. Leonora, 3-0 steht schon mal. Das finde ich super.
Also ich bin sehr gespannt, wo der Song am Ende landet. Und wenn es nicht klappen sollte, vielleicht kommt dann irgendwann ein Siegersong aus ihrer Feder vom ESC.
Oh, da, weißt du, das fände ich auch nochmal richtig toll.
Das wäre so ein toller Kreis, der sich dann irgendwann schließen
würde. Wenn Menschen, die jetzt auch dabei sind beim Vorentscheid, dem ganzen Thema auch treu bleiben, ob sie für sich vielleicht nochmal bewerben, nochmal antreten. Manchmal braucht man 2-3 Anläufe oder auch als Songwriter zurückkommen. Das fände ich riesig, riesig gut. Und ich finde, gerade durch Leute, die da richtig Bock drauf haben, unter anderem sehen wir das ja hier auch bei dieser Künstlerin, unsere ESC-Bubble in Deutschland noch mal zu vergrößern, das wäre doch riesig gut.
Ja, und gleichzeitig halt auch nicht, es als negativ Erlebnis haben, nicht zu gewinnen. Also, wenn man Ace Wilder in Schweden gesehen hat, die ist nie zum ESC gefahren, die hat das Melodiefestival nie gewonnen, ist aber eine feste Größe gewesen.
Ja, richtig. Und wenn man anfängt, den deutschen Vorentscheid zu feiern, und wir feiern das auf jeden Fall bei allen und auch bei Leonora, dass sie jetzt dabei ist. Die Daumen sind gedrückt für Samstag. Das wird ein weiterer großer, guter Auftritt werden. Das weiß ich jetzt schon. Toi, toi, toi für Samstag, Leonora.
Und tolles Kleid.
Ja, das bin ich auch. Gut, dass du das nochmal gesagt hast.
Viel Glück für Samstag. Kommen wir zu unseren letzten Kandidaten. Das sind Abba und Tünner. Die kommen nämlich aus Wien und sind ein Geschwisterduo, die aus einer sehr musikalische Familie kommen. Ich glaube, in der Kennenlernshow im Einspieler wurde erwähnt, dass der Vater Cellist bei den Wiener Philharmoniker ist.
Mein Gott, doch.
Ist ja durchaus auch sehr, sehr renommiert, die Wiener Philharmoniker. Und ist sozusagen das Talent oder die Begeisterung für die Musik irgendwo mit in die Wiege gelegt sind.
Und ich glaube sogar bei der ganzen Familie, ich meine auch, dass man im Einspieler noch Geschwister gesehen hat, die ebenfalls musikalisch sind. Ja, wir haben es also mit einer riesig musikalischen Familie zu tun und das hat man natürlich auch direkt gesehen in der Kennenlernshow. Ein Titel von Adele wurde gecovert.
Skyfall war es, der James Bond Song, sehr gut gelungen, fand ich, hat mir sehr gefallen, auch wenn es noch nicht so die eigene Art von Musik tatsächlich gezeigt hat. Es war wirklich ein sehr klassisches Cover, was aber nicht schlecht ist, finde ich, für diese Runde. Hauptsache, man hat gesehen, dass das musikalische Talent da war und das, fand ich, konnte man richtig gut sehen. Jetzt mit ihrem Song Balla sieht man, glaube ich, mehr, welche Musik sie selber einschlagen und das ist extrem moderner deutscher Pop.
Ja, und deswegen finde ich auch gut, dass was anderes geboten wurde in der Kennenlernshow. Mhm. Man hat einen Kontrast bekommen, ein Kontrastprogramm, was, glaube ich, vielen Menschen im Gedächtnis geblieben ist. So wie ich es jetzt höre, man liest ja jetzt auch in den Foren mit und wir haben uns nachher auch kurz mit einigen Menschen noch im Halbfinale dann darüber unterhalten. Und ich glaube, das ist ein bleibender Eindruck.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, nach anderthalb Minuten habe ich gedacht, wenn ein deutscher Song eine richtig gute Chance beim ESC hat, ein fast rein deutscher Song, ich glaube bis auf eine Textzeile oder sowas, dann ist dieser Song das. Also wenn man kein Deutsch versteht, es nicht nur melodisch ist, weil die deutsche Sprache klingt halt nicht so schön und weich, wie beispielsweise Französisch oder auch Italienisch das kann. Und hier klingt es mit Balalalala, das klingt schon sehr eingängig. Das behält man, egal in welcher Sprache das ist, das behalte ich. Und dadurch, dass der Refrain sich so häufig repliziert, das bleibt im Kopf. Das musst du nur einmal gehört haben, danach kannst du es. Entweder geht dir das tierisch auf die Nerven oder du liebst das. Also ich glaube, da gibt es sehr große Möglichkeit zu polarisieren, was für den ESC perfekt ist.
Ja, und was haben wir uns alle in Deutschland gewünscht, dass der ESC in Deutschland, also der Vorentscheid, sich modernisiert, dass es endlich auch Raum gibt für Lieder wie diese. Nicht der einzige moderne Song, der es jetzt ins Finale geschafft hat. Aber ich glaube, man hat mit der Auswahl unter anderem jetzt auch mit diesem Titel geschafft, dass auch das junge Publikum sich durchaus eingeladen fühlen kann, den Vorentscheid zu gucken und auch abzustimmen. Das finde ich erstmal großartig. Zum Zweiten hat sich der ESC auch entwickelt und der ESC ist mittlerweile Bühne für genau solche Songs, die anders sind, die vielleicht ein bisschen schneller oder ein bisschen
Balalalala sind.
Genau, und keine Balalalalade sind. Und auch die auch in Landessprache vorgetragen werden und trotzdem connecten mit allen Menschen in Europa und auf der ganzen Welt. Also wir kennen das ja wirklich und eingefleischte ESC-Fans, denen werden Lieder ja wie Cha-Cha-Cha und so weiter tatsächlich auch was sagen, wo auch wirklich auf Landessprache die Leute abgeholt wurden. Und ich kriege das Gefühl nicht aus dem Kopf, dass Balla das schaffen kann.
Ich muss tatsächlich sagen, ich sehe in dem Song extrem viel Potenzial für die ESC-Bühne. Ich glaube, das Staging, da muss man noch drüber sprechen. Wie kriegt man das Staging so hin? Weil es war ja jetzt sehr minimalistisch, es war mit Selbstaufnahme. Das hat ein bisschen an letztes Jahr in Griechenland erinnert, bloß in einer besseren Art und Weise, auch wenn das nicht immer so funktioniert hat. Aber ich glaube, das Staging, das müsste überdacht werden. Das müsste man genau ausklügeln, wie man diesen Song so toll verpacken kann, dass der auf der großen ESC-Bühne noch mal besser wirkt. Aber rein vom Song, rein von der Machbarkeit, wie der Song gesungen werden muss, dass es deutsch ist und trotzdem eingängig, das muss man erst mal schaffen. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass das ein ganz großer Erfolg sein kann. Ob beim ESC oder außerhalb.
Ja, ich glaube auch wirklich, da steckt ganz, ganz viel drin. So wie ich das verstanden habe, hat man sich ja auch erst im Laufe des Bewerbungsprozesses dazu entschieden, auch auf Nachfrage der Produktion oder von Stefan Raab, dass man dann doch Balla als Song auswählt, weil auch ziemlich viel Potenzial darin gesehen wurde. Bühne, klar, dafür ist so ein Vorentscheid tatsächlich auch da. Wir haben tatsächlich auch nur das Semifinale gesehen. Also es kann sich ja jetzt auch innerhalb von einer Woche noch was entwickeln. Gerade wenn man auch merkt als KünstlerInnen, dass man da Erfolg einfährt. Ich denke auch, dass in der nächsten Woche sicherlich ein noch sicherer Auftritt geboten werden wird. Wenn ich mir das vorstelle auf der ESC-Bühne, ja, dann müsste man vielleicht als allererstes die beiden, also das Geschwisterpaar, auch als Duo nochmal anders präsentieren. Also man braucht eine andere Bühne auch für Arbor, dass nochmal eine andere Art und Weise gezeigt wird, um ihn auch nochmal mehr in den Vordergrund zu stellen. Und Tina, das wurde, glaube ich, auch gestern schon erwähnt, wenn die ein bisschen mehr Bühnensicherheit bekommt und auch das, was der Text eben auch da sagt, noch mal ein bisschen mehr präsentieren kann, was im Ansatz aber da war, ne?
Ich glaube, das Potenzial ist absolut drin. Ich glaube, das muss nur herausgeholt werden, dieses Potenzial. Also Talent wirkt auf jeden Fall so, dass man sagen kann, bis Mai kriegen wir das perfekt auf den Punkt. Und es ist jetzt schon sehr gut.
Genau, das ist nämlich keine, also das ist Meckern auf hohem Niveau, weil ich glaube, es kommt nicht jedes Jahr vor, dass man einen Song im Vorentscheid hat, wo man selber auch denkt, oh, da kribbelt es jetzt gerade, wenn man daran denkt. Ich habe mir alle Lieder angehört, aber den habe ich dann nochmal gehört, weil ich den irgendwie so besonders finde.
Und ich finde tatsächlich, ich fand den Skyfall-Auftritt gut, aber ich dachte mir so, ja, das waren jetzt nach der Kennenlernen-Show nicht meine Favoriten. Ich fand sie gut, also wirklich gut. Aber ich hatte doch andere eher im Kopf tatsächlich. Und ich muss tatsächlich sagen, nach so einer Minute, nach anderthalb, hat es mich total gepackt. Und ich dachte mir, das ist einer der paar Songs, wo ich sagen würde, der ist absolut ESC-tauglich. Das ist eine der größten Chancen, damit wirklich beim ESC in Basel erfolgreich zu sein. Also für mich eindeutig einer der Songs, die ich wählen würde.
Komisch, auf der Hinfahrt nach Köln zum Halbfinale habe ich den Song gehört und hatte den nicht auf dem Schirm. Klar, das Teilnehmerfeld war groß, 14 Acts, das hat sich jetzt reduziert. Aber ich muss auch sagen, die Ausstrahlung der beiden auf der Bühne und die Live-Präsentation hebt den Song nochmal auf ein anderes Level. Macht auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Studio- und Live-Version. Und das finde ich toll. Wir werden die beiden im besten Falle für sie dann bei einer Live-Veranstaltung wiedersehen, wo man klar im Vorfeld sich die Studio-Version anhört, die im besten Falle dann auch danach europaweit bekannt wird. Aber live muss das sitzen. Und die beiden haben eine Ausstrahlung. Und die hat auch nicht jeder. Und ich finde, wenn alles so zusammenkommt, dann sehe ich diesen Song durchaus auf dem Treppchen jetzt am kommenden Samstag. Und ich glaube, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass die meisten Zuschauer für diesen Song anrufen werden.
Das halte ich auch nicht für unmöglich. Ganz im Gegenteil. Und ich sage dir sogar sonst was. Wenn man diesen Song auf den Punkt hinkriegen würde, dann würde ich es auch nicht für ausgeschlossen halten, dass sich das auch im Mai auf einem Treppchenplatz wiederfindet. Also ich sehe unglaubliches Potenzial in diesem Song.
Johannes, dass du das mal, während wir auch noch leben und diesen Podcast aktiv betreiben, über einen potenziellen deutschen Beitrag sagen würdest, hättest du das jemals gedacht?
Nein, tatsächlich nicht. Der letzte Song, wo ich gesagt habe, das hat richtig, richtig Potenzial, aber das war ja in den Quoten völliger Abschmierer bis zu den ersten Proben, war Michael Schulte, wo ich gesagt habe, boah, der Song ist wirklich gut, den mag ich unheimlich gerne. Das ist fast mein Lieblingssong in dem Jahrgang gewesen, wenn nicht sogar mein Lieblingssong. Und ich sage, der hat eigentlich so viel Qualität, der muss in die Top 10, dass er am Ende Vierter wird. So euphorisch wollte man nicht sein nach den Misserfolgen der Jahre zuvor. Aber ich muss tatsächlich sagen, bei diesem Song von Abba und Tina, da ist einfach ganz viel drin. Zu meckern, da haben wir uns im Vorfeld drüber unterhalten tatsächlich, ist für mich höchstens noch die Studioversion. Und zwar, die könnte noch ein kleines Revamp gebrauchen. Ich glaube, irgendwas mit knapp 2,40 oder sowas hat die Studioversion. Ich würde mir wünschen, dass an ein oder anderen Stellen vielleicht noch so leicht kleine Stellschrauben festgedreht werden. Vielleicht statt mit direkt Balla, Balla, Balla zu starten, vielleicht so einen ganz kurzen Geigenmoment.
Du hast den Intro gewünscht.
Ja, ich habe mir ein 5-sekündiges Intro tatsächlich gewünscht.
Kann aber auch natürlich da liegen, dass
jetzt ich ein alter Mann bin.
Ja,
ne?
Dass hier zwei Mit-30er jetzt sitzen, wir sind auch nicht mehr die Generation TikTok.
Nein, also. Du schon, ich nicht mehr. Ja, obwohl du nicht viel, bist kein Jahr.
Weiter, weiter.
Bist ja nicht mal ein Jahr.
Schneide ich raus, was du sagst jetzt.
Egal. Nein, ich glaube, dass das gerade auch, wo du TikTok ansprichst, im Prinzip ja auch dafür gemacht ist. Das sagte der Jury ja auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein viraler Song sein könnte. Und gerade das bietet ja in der heutigen Zeit so viel Möglichkeiten, diesen Song dann auch irgendwo noch deutschlandweit oder auch europaweit dann noch bekannter zu machen.
Ja.
Und, ja. Und das, glaube ich, hat dieser Song von allen, die wir gehört haben, da am meisten irgendwo eine Möglichkeit, viral zu gehen.
Ja, und wie gesagt, als Michael Schulte damals Erfolge eingefahren hat, gab es unseren Podcast noch nicht. Von daher würden wir uns natürlich freuen. Tolles Teilnehmerfeld insgesamt, aber gerade bei diesem Song, man sagt, das wäre tatsächlich, hätte das ganze Potenzial, dass man mal mit Deutschland so richtig im Finale mitfiebert.
Ja, irgendwie schon, ne? Ich bin sehr gespannt. Aber uns bleibt auch nichts anderes als Abo und Tinder viel, viel Glück für Samstag zu wünschen. Die Daumen sind gedrückt.
Ich habe die Hoffnung, und ich werde es ja live wieder im Publikum sehen, dass ihr uns alle wegballalalalalalalat. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Und ja, also mindestens ein Daumen ist schon gedrückt.
Bennett, das war unsere kleine, aber feine Auswahl für heute schon wieder.
Wir haben es jetzt geschafft, tatsächlich alle 9 Songs insgesamt zu checken in den letzten Episoden. Und jetzt fehlt ja natürlich noch so eine Podcaster-Expertise, wer auch immer sie hören möchte. Wir machen das nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen Ländern, die Vorentscheide haben, dass wir uns die Lieder anhören und dann eine Top 3 aufstellen von unseren Lieblingssongs, wo wir vielleicht einfach nur uns drin verliebt haben oder wo wir auch Potenzial tatsächlich beim ESC sehen. Das machen wir immer unterschiedlich. Die präsentieren wir natürlich auch, und zwar schon am morgigen Mittwoch. Wir machen nämlich jetzt wieder ganz normal weiter in unserem einwöchigen Tonus. Wir müssen über viele Dinge sprechen, unter anderem ja auch über den ehemaligen ESC-Gewinner Måns Zelmerlöw, der wohl zurückkommen möchte und vielleicht ja auch Konkurrent des deutschen Interpreten, der deutschen Interpretin wird. Das müssen wir alles abhandeln, und wie gesagt, dann erzählen wir euch auch, wer unsere Favoriten in Deutschland sind.
Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Darüber müssen wir sprechen. Vor allen Dingen über Måns Zelmerlöw und natürlich den deutschen Vorentscheid.
Und noch ein paar andere Dinge. Schaltet einfach am Mittwoch dann ein. Mittwochs um 16 Uhr übrigens immer eine reguläre Folge. Jetzt bis zum Eurovision Song Contest im Mai. Plus etliche Bonusfolgen. Vielleicht auch noch eine über den deutschen Vorentscheid, je nachdem, was da alles noch passieren wird.
Wir werden mal gucken. Wenn am Ende jemand auf die Bühne mit einem Cowboy-Hut geht und Rodeo als seinen ESC-Song verkaufen will, dann müssen wir, glaube ich, auch noch mal drüber sprechen.
Ja, das kommt jetzt auch ganz drauf an, wie viel Alkohol ich vorher beim Warten trinken werde.
Ja.
Ja, ich denke, man hört unseren Podcast, denn gestern gab es tatsächlich nur Wasser. Naja, dann halt im nächsten Jahr. An dieser Stelle können wir uns verabschieden. Aber ihr dürft uns natürlich auch weiterhin verfolgen. Gerne auf Instagram.
Oder auf YouTube.
Oder natürlich auch auf TikTok.
Bis dahin.
Auf Wiederhören.